Willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Hallo hier im Nuvisa-Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein ja doch ziemlich kontroverses Thema in unserer Gesellschaft. Es geht um die sogenannten Monstertrassen, also die Stromleitungen, die von dem energiereichen Norden in den energiearmen Süden fließen sollen. Und ich habe zwei Vertreter einer Bürgerbewegung hier aus der Saale-Unstrut-Region und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der Manuela Bendorf und der Karin Reglich. Hallo.
Hallo. Hallo.
Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass ihr euch von eurer Region auf den Weg gemacht habt zu euch. Ich muss immer wieder mit dem Namen hadern, Saale-Unstrut. Ja, ich fahre immer wieder dran vorbei an der A9, wenn ich hier hochkomme. Könnt ihr kurz erklären, wo das liegt ungefähr für diejenigen, die jetzt entweder in Flensburg oder in Berchtesgaden zuschauen?
Ja, Saale-Unstrut ist seit neuestem Jahr auch Träger eines Welterbetitels und zwar des Naumburger Doms. Der Naumburger Dom befindet sich mitten in der Saale-Unstrut-Region, ne, mit der weltberühmten UTA. Und der eine oder andere Weinkenner wird Saale-Unstrut auch schon mal gehört haben, weil es ist eins der Weinanbaugebiete in Ostdeutschland. Und der berühmte Rotkäppchensekt kommt aus Freiburg an der Unstrut.
Ah, beim Rotkäppchensekt wird es
genau,
bei vielen
klingeln. Genau, das wird auch wirklich ja, fast jeder
wissen. Ihr seid beide Aktivistinnen, ihr seid aber vom Beruf her etwas ganz anderes. Du bist Tierärztin, du bist Ernährungswissenschaftlerin, aber ihr habt euch dieses Thema an die Fahne geheftet, weil es euch innerlich, sag ich mal, sehr bewegt, weil eure Region von einer dieser großen Stromautobahnen betroffen ist. Seit wann gibt es denn diese Pläne, dass das bei euch in der Region durchlaufen soll?
Ja, also die Pläne sind schon, sagen wir mal, in den Netzausbauplänen ist das schon seit den 2010er Jahren mindestens sozusagen enthalten. Ursprünglich war eine Trasse, diese Trasse nennt sich ja Südostlink, geplant von Bad Lauchstädt an die Isar. Und etwa 2014/15 ist dann im Zuge auch einiger Widersprüche aus Bayern, auch des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten, die Trasse von einer ursprünglich überirdisch geplanten Leitung, die dann Bad Lauchstädt anfangen sollte und dann eventuell entlang der Autobahn A9 geführt werden hätte sollen, ist sie also, wie gesagt, auf Betreiben bayerischer Bürgerinitiativen, auch des Staates, des Bayerischen Landes, als unterirdische Trasse dann geplant worden. Und im Zuge dessen ist sie dann 2015 auch verlängert worden nach Norden. Und zwar ist jetzt nicht mehr Bad Lauchstädt der Einstiegspunkt, sondern Wolmerstedt bei Magdeburg. Und im Zuge dieser Umplanung ist auch das ganze Trassenkorridorgefüge, sagen wir mal, in eine andere Richtung dann gekommen, weil oberirdische Trassen natürlich ganz woanders geführt werden können oder müssen, als welche, die dann unterirdisch geführt werden.
Und wie ist so die Stimmung bei euch in der Region?
Naja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt halt Leute, die sind arrangiert, die sind sehr bewegt von dem Thema. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, ja, da kann man ja eh nichts machen. Das sind höhere politische Entscheidungen und als kleiner Bürger oder als Bürgerinitiative kann man das nicht ändern.
Also es gibt Leute, die das einfach fatalistisch hinnehmen, wie so ein Naturgesetz, das wird von oben bestimmt und so. Aber was ist euer Antrieb? Was bedringt euch dazu, in eure Gruppe zu gehen? Also ich möchte mal die Webseite vorstellen, www.bi-saale-unstrut-gegen-stromautobahn.de. Also es sind noch ein paar Bindestriche dazwischen. Ja. Also
ist etwas kompliziert.
Sperrig, ja. Saale-Unstrut, ja. Bürgerinitiative Saale-Unstrut gegen die Stromautobahn. Ja. Das ist eure Gruppe. Wie hat sie sich denn gebildet? Waren das einzelne Leute, die sich dann irgendwann über Facebook oder soziale Medien getroffen haben? Oder gab es da einen Aufruf dazu? Wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, bei uns ist so, also wie gesagt, ich bin selber auch in verschiedenen Gremien tätig, als Gemeinderat, Verbandsgemeinderat. Also ich bin auch anderweitig ehrenamtlich engagiert. Und habe schon seit, also eigentlich habe ich diesen Südostlink schon immer im Fokus gehabt sozusagen, also immer beobachtet, okay, war Richtung Bad Lauchstädt an der A9, also damit war zwar schon schlimm genug, also diese Trasse hier dann zu haben, aber sagen wir mal, damit konnte man sich eventuell arrangieren, da schon da, wie gesagt, große Medienverläufe sind, also wie gesagt, Autobahn und Zug und so, also hier Eisenbahn und sowas. Und 2015, da ich auch gleichzeitig als Tierarzt natürlich auch mit den Landwirten rede, da hat mir einer gesagt, hier guck mal, bei uns im Heft ist das jetzt veröffentlicht worden mit den Trassen. Und da haben wir auf einmal gesehen, dass die von Bad Lauchstädt ja plötzlich quer durch Sachsen-Anhalt geht. Ne? Also und wer Sachsen-Anhalt kennt, weiß Magdeburger Börde und sowas. Es ist Gebiet mit bestem Boden und es ist ja nicht bloß, dass man das durch irgendein Gebirge sozusagen bohrt, sondern bei uns ist eigentlich die Land- und Ernährungswirtschaft eine der großen Stützen sozusagen. Ne? Und schon alleine der Bodenverlust und so, das hat mich schon beeindruckt. Ich habe dann in der Verbandsgemeinde nachgefragt, da war das noch gar nicht so angekommen, also bei den öffentlichen Institutionen. Und auch auf Kreistagsebene ist man zwar informiert worden, aber ja, man hat das so genommen, wie Sie schon vorhin sagten, so fatalistisch. So, es ist halt wieder mal was Neues geplant und es wird schon gebaut werden sozusagen. Ne? Mhm. Wir haben uns dann in unserem kleinen Dorf, ich wohne in einem kleinen Dorf bei Freiburg, haben wir uns dann zusammengefunden und ich habe vorher mir so Sachen alles recherchiert, dann haben wir drüber gesprochen und sagten, okay, aus unserem kleinen Dorf, wir schaffen das allein nicht, wir müssen eine Bürgerinitiative gründen. Ne? Wir hatten dann auch Mitstreiter gefunden in Freiburg, hier in Goseck. Wir haben im Naturpark, wir haben ja das Saale-Unstrut-Gebiet, ist ja der Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. Ne? Also wir sind einer der, also es ist ein ziemlich hochzertifizierter Naturpark, also der wirklich auch sehr gut besucht wird und ist auch eine Marke, ne? Sozusagen. Ne? Mhm. Wir haben mit Weinbauern gesprochen, mit Landwirten und haben, das hat wirklich fast ein Vierteljahr gedauert, 2017, ganzen Sommer. Und dann haben wir im Oktober 2017 einen Aufruf gestartet, um die Bürgerinitiative zu gründen. Und da waren bestimmt, ja, also über 200 Leute waren da. Mhm. Haben wir uns getroffen im Hotel bei Freiburg und haben jetzt erstmal die Initiative gegründet, haben Unterschriftenaktionen gemacht. Wir sind regelmäßig in der Zeitung präsent, eben jetzt hier über Facebook und sowas. Mhm. Ja. Aber gegründet haben wir uns 2017 im Oktober.
Okay, also Öffentlichkeitsarbeit, das ist euer großes Thema. Was würde das denn für eure Region bedeuten, wenn diese große Trasse bei uns durchlaufen würde? Was ist das Besondere an eurer Region und warum habt ihr da die Befürchtung, dass das damit massiv gefährdet wird?
Ich meine, neben dieser Ernährungswirtschaft ist natürlich der Tourismus ein Riesenthema bei uns. Wir haben unglaublich viele Leute, die den Saale-Radwanderweg nutzen, die verschiedenen Burgen besuchen. Es sind Millionen von Fördergeldern in den letzten Jahren in die Region geflossen. Und man fragt sich halt auch, wo ist die Nachhaltigkeit, wenn man jetzt sozusagen den Tourismus durch solche Maßnahmen gefährdet. Ich meine, viele argumentieren dann, ja okay, sind ja Erdkabel, sieht man nicht und alles. Aber man muss ja berücksichtigen, es dauert Jahre, wo der Boden aufgerissen ist, wo das Bild sozusagen der Landschaft beeinträchtigt ist. Mhm. Und natürlich schreckt das dann die Leute ab. Und dann bedeutet das natürlich für unsere Region, die, wo unglaublich viele Arbeitsplätze halt auch im Bereich des Tourismus liegen, einen massiven Einschnitt. Mhm. Also es wurden ja auch, wir haben ja auch Tagebaugebiete, jetzt um den Geiseltalsee, die komplett renaturiert wurden, die touristische Magnete sind.
Also da ist viel Geld und Energie
reingeflossen. Das sind schon bestimmt fast Milliarden. Also gerade, jetzt ist ja die Schiene, wenn man das mitteldeutsche Braunkohlerevier sieht, jetzt heißt es ja, zwar die Kohle soll Kohleausstieg, aber mit neuen Industriearbeitsplätzen. Aber damals in den 90er Jahren, der Geiseltalsee ist ja auch ein großes Braunkohlerevier, hieß es, wir machen dann was Touristisches draus. Oder hier um Leipzig, ihr Neuseenland. Ne? Ja, ja. Und die Leute haben sich jetzt wirklich darauf eingestellt, sozusagen das zu tun. Es sind zwar nicht die höchst entlohnten Arbeitsplätze, aber es sind Arbeitsplätze in der Region. Mhm. Ne? Und wie gesagt, es konterkariert das irgendwie so ein bisschen. Ne? Also man hat jetzt in das Image Weinbau und wie gesagt Wasser- und Radtourismus. Wir sind eine Region des sanften Tourismus. Ne? Also und jetzt dieses Glück mit dem Welterbeantrag, der nun wirklich nach 10 Jahren harter Arbeit durchgekommen ist, der natürlich auch auf die Region ausstrahlt, weil im Welterbeantrag war nicht nur der Naumburger Dom, es war ja auch die umgebende Kulturregion drin. Und die Region ist ja nicht nun plötzlich ausgeschaltet und nun keine Kulturregion. Denken Sie an die Himmelscheibe von Nebra. Ne? Also das ist ja wirklich unter Goseck hier, ne? Die Himmelswege. Also es ist so, wie gesagt, es ist eventuell dann unter der Erde, soll ja so sein. Aber einerseits ist beim Südostling schon angedacht, den sowieso etwas jetzt zu planen, aber dann schon etwas größer zu bauen, also schon Leerrohre mit reinzulegen, was sicherlich sinnvoll ist aus Sicht der Vorhabenträger, damit man das ganze Planungsverfahren dann nicht nochmal machen muss. Also wird die ganze Sache schon größer als gedacht. Wenn Sie denken, die ICE-Trasse ist ungefähr, ich habe mal gerechnet, gelesen, 15 Meter breit, so diese, wo der ICE fährt, hier die Schienen. Aber diese Trasse, die wird vom Bauumfang her über 40 Meter breit. Also das ist nicht zu übersehen. Ne? Okay. Und wird auch nicht aufgeschüttet, sondern es muss ja 2 Meter ausgehoben werden. Also das ist schon sehr auffällig.
Also ein großer Cut, der durch die Landschaft geht, ein großer Einschnitt.
Ja. Man kann es ja dann auch noch nicht genau sagen, wo es lang geht. Also es wird dann jetzt erstmal ein 1000 Meter breiter Korridor sozusagen festgelegt. Mhm. Der genaue Trassenverlauf wird dann später also noch ermittelt sozusagen. Das sind erstmal 40 Meter, die das in Anspruch nimmt.
Was uns aber eben geschockt hat, ist, dass diese, es gibt immer zwei Alternativen, es muss immer zwei Alternativkorridore geben, sozusagen, die gleich betrachtet werden, wobei aber immer einer netterweise Vorzugskorridor genannt wird, was natürlich dann schon im Gehirn einiges freisetzt oder implementiert. Und unsere Strecke, also unsere Region liegt halt am Vorzugskorridor. Mhm. Und was uns eben wirklich geschockt hat, ist, dass quer durch einen Naturpark geführt wird. Ja. Also richtig quer, also der Naturpark, wie als wenn sie eine Null hätten und streichen da jetzt durch, sozusagen. Okay. Ne? Also das ist schon,
sagen wir mal, schön. Also die Planer gehen da von der kürzesten Verbindung von zwei Punkten aus und sagen,
na, auch von der am einfachsten zu bewältigen, ja.
Ja, man sagt ja auch, dass bei uns die wenigsten Raumwiderstände sind, sozusagen. Dieser zweite Vorschlagskorridor würde ja an der A9 sozusagen verlaufen. Und dort gibt es natürlich auch viele Industriegebiete, beziehungsweise Anmeldungen, dass halt Industriegebiete entstehen sollen. Und sowas darf man zum Beispiel gar nicht durchqueren.
Sind technische Widerstände.
Ja, genau. Aber das ist teilweise auch so. Natürlich möchte die Stadt Weißenfels nicht, dass das beispielsweise dort verläuft, und dann werden natürlich solche Gebiete angemeldet.
Ich verstehe.
Ja, kann man ja immer verstehen, aber das, also ich kann auch die Weißenfels verstehen, dass die halt die Trasse nicht möchten. Und deswegen wäre ja auch unser Ansinnen, dass man diese Energieproblematik einfach ganz anders löst.
Ich würde jetzt gerne mal auf die Technik ein bisschen eingehen. Und zwar, ihr habt schon ein paar Mal gesagt, jetzt, es ist geplant, einen Teil oberirdisch, einen Teil unterirdisch verlaufen zu lassen. Was würde denn das oberirdisch heißen? Wie groß sind denn diese Masten? Man spricht da immer von diesen Monstertrassen, große Querschnitte, viele Leitungen und so weiter. Ein wahrscheinlich nicht zu übersehendes Bild in der Landschaft. Wie groß sind die Masten dann, wisst ihr ungefähr?
Die müssen so 70, 80 Meter hoch sein.
Wow.
Also müssen schon hoch sein, das ist schon eine Hausnummer. Und die Kabel, es gibt ja da vom Bund interessante, sagen wir mal, Agitationsprogramm oder sagen wir mal Aufklärungsprogramme, wo man sich da informieren kann, vom Bürgerdialog, Stromnetz. Nee, es ist schon interessant. Also das sind Herrschaften, die dann versuchen, neutral im Sinne der Vorhabenträger und auch des Staates sozusagen die Leute da aufzuklären und auch dann sozusagen, naja, Interesse und auch, dass man das eben besser, sagen wir mal, einsieht, ne?
Also ja, so zu wecken. Ne? PR sagt man heutzutage.
Genau, ne? Also diese Kabel, zumindest die Erdkabel, und ich denke, die man hängt, die Erdkabel sind mindestens so, also einfach schon aufgrund der Isolierung rundherum und sowas, ne? Die Kabel, die gezogen werden müssen, werden sicherlich auch relativ dick sein.
Ja, ja.
Ne? Also die müssen relativ hoch sein, diese Masten, weil Gleichstrom hat andere physikalische Verhalten als Wechselstrom sozusagen. Ja, ja. Ne? Und das ist schon problematisch.
Also ich habe davon
gelesen. Wobei nichtsdestotrotz ja einige Landkreise haben Antrag gestellt auf Freileitung, also aufgrund des wertvollen Bodens, wie Landkreis Börde und auch Mansfeld-Südharz, die wollen Freileitung haben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe in der Recherche gelesen, es sind Höchststromkabel. Also nicht Hochstrom, sondern Höchststrom, was in meinen Ohren sich anhört wie eine extreme Steigerung davon. Das heißt, da fließen unglaubliche Energiemengen durch, und das bedeutet natürlich auch, dass dieses Kabel warm wird. Natürlich will man das isolieren, aber es bedeutet doch, dass ein gewisser Energieeintrag in den Boden bei Erdkabeln stattfinden wird. Weiß man, hat man Erfahrungen mit solchen Erdkabeln, was das für den Boden bedeutet? Wird da das Erdreich komplett ausgetrocknet, oder was sind da die Befürchtungen der Bauern?
Das ist ja das Interessante.
Ja, das ist ja das Problem. Also bei Höchstlast erwärmen sich die Kabel auf 75 Grad. Und durch die Isolierung und alles gehen dann noch 45 Grad sozusagen in den Boden über.
Das schätzt man.
Aber das Problem ist, es gibt ja keine vergleichbaren Trassen. Also die meisten sind dann offshore, ne?
Diese
Gleichstromtrassen.
Ja, es gibt schon welche, die vorhanden sind. Also das ist jetzt nichts Neues, gibt es auch schon seit vielen Jahren.
Ja.
Die meisten, die existieren, sind die aus der Nordsee und Ostsee, die bis an Land kommen. Und dort wird es dann in Wechselstrom umgewandelt.
Okay.
Ne?
Das heißt aber, das Wasser nimmt die Energie natürlich sofort auf, das kann man nicht direkt messen.
Dort fällt es nicht auf.
Da fällt es nicht auf. Da ist die Menge einfach des Wassers zu groß, das Umgebende.
Ja. Es gibt schon einige Versuchsreihen sozusagen, allerdings ist das jetzt erstmal eine Wechselstromtrasse bei Rasfeld, aber da habe ich jetzt noch nicht genau die Ergebnisse. Das war jetzt gerade erst im letzten Jahr sozusagen, das ist im Versuchsabschluss, ne, wo die auch drüber gepflanzt haben und geguckt haben, was nun passiert. Dann gibt es noch im Emsland Datteln oder so ähnlich heißt der Ort. Also wie gesagt, wenn ich jetzt was Falsches sage, tut es mir leid, aber da wird eben so ein Gleichstromkabel schon ein Stück weit über Land geführt und das wird auch von den dortigen Universitäten beobachtet. Mhm. Das Problem ist wirklich, die Planung ist ja schon sehr intensiv, aber gleichzeitig hat der Bund vor ein oder zwei Jahren erstmal angefangen, drüber nachzudenken, aber das anzuschieben, vernünftige Begleitstudien dazu zu machen, was dann eigentlich passiert. Und das ist für mich als jemand, der eben aus der Region kommt und eben, ich komme aus der Landwirtschaft, also meine Eltern sind Landwirte gewesen. Unser Boden, gerade dieses Jahr haben wir das hier gesehen, diese Trockenheit, wir sind im Regenschatten des Harzes, ne? Also der Gesamt-Sachsen-Anhalt sozusagen, ne? Also ist relativ trocken, aber wobei sehr fruchtbar. Wenn jetzt von unten der Boden, wenn auch bloß auf 30 Meter, das ist klar, es ist nicht sehr viel, aber es sind trotzdem 30 Meter, erwärmt wird, kann man keiner erzählen, dass das keine Auswirkung hat. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber trotzdem wird das Grundgleichgewicht des Bodens an der Stelle gestört, weil da die Wärmequelle einfach nicht hingehört.
Lass mich mal kurz wiederholen, was du gerade gesagt hast. Die machen schon Studien über die Verträglichkeiten, die Auswirkungen dieser Technik und sind aber trotzdem schon mitten im Bau drin.
In der intensiven Planung.
Das ist ja das Gruselige an der Angelegenheit. Es geht ja auch darum, wie verträglich sind diese Kabel in Bezug auf den Menschen. Und jetzt hat das Bundesamt für Strahlenschutz, ich glaube, für die nächsten 5 Jahre 33 Studien in Auftrag gegeben, die erstmal abklären sollen.
Die sind intensiv dabei, das erstmal rauszufinden.
Ja, welche Auswirkungen diese Strahlung sozusagen auf den Menschen hat.
Man hat ja keine Langzeitstudien.
Das sind einfach Sachen, also man kann doch nicht die Leute als Versuchskaninchen sozusagen dem aussetzen.
Ich meine, aus Sicht der Betreiber kann ich es natürlich verstehen, dass die Planungen vorangehen müssen. Ja. Aber mir kommt es ein bisschen auch so vor, wie wenn dann irgendwie Fakten geschaffen werden, schon mal mit Planungen, Planfeststellungsverfahren und auch ersten Bauabschnitten, dass man dann sagt, so wie in Stuttgart 21, ja, jetzt sind wir schon so weit.
Da können wir doch nicht.
Jetzt kommt halt die eine Studie gerade etwas ungünstig, aber jetzt aufzuhören wäre noch teurer. So, habt ihr da vielleicht die Befürchtung, dass das in die Richtung laufen könnte?
Ja, natürlich.
Also bei unserer Region, wie gesagt, wir haben eigentlich insofern noch Glück, dass wir relativ dünn besiedelt sind. Aber wenn Sie sehen, in Westdeutschland den Ultralink zu ertragen haben, also im äußersten Westen, das ist ja wirklich viel schlimmer. Also weil da können die Abstände...
Das sind Freileitungen.
Genau, das sind Freileitungen zum Teil und da können überhaupt nicht die Abstände zu den Wohnbebauungen gegeben werden. Also die sind wirklich Versuchskaninchen für meine Begriffe, ja. Und dort, es war jetzt ja ein Gespräch beim Bundeswirtschaftsminister, jetzt hat er die Bürgerinitiativen eingeladen, Anfang Dezember. Das war wirklich sozusagen, was die Leute vortragen konnten. Mal sehen, was der Herr Altmaier daraus macht sozusagen, aus diesen Bedenken, die er nun mal live und ungefiltert zu hören bekommen hat. Die haben sicherlich auch einiges übergeben. Also da sind wir, sagen wir mal, noch in einer komfortableren Situation. Ne? Also bei uns geht es eigentlich leider, sagen wir mal, um den Mensch, der ist natürlich das höchste Schutzgut, aber bei uns geht es eben vor allen Dingen um die langfristigen Auswirkungen auf Wirtschaft und Landwirtschaft.
Also mein Eindruck ist, dass in Bezug auf Elektrosensitivität und auch Elektrosmog in unserem Land so gut wie kein Bewusstsein herrscht. Also auch ich sehe so oft irgendwelche Hochspannungsleitungen und drunter Schulen, Kindergärten, Wohnhäuser, Anlagen. Es wird den Menschen überhaupt nicht klar gemacht oder es gibt überhaupt keine Aufklärung darüber, welche potenziellen Gefahren in diesen großen elektromagnetischen Feldern stecken. Ja, also da habe ich schon das Gefühl, dass das auch von oben immer gedeckelt wird. Alles, was in Richtung Elektrosmog geht, wird immer so in den Bereich der Esoterik vielleicht abgeschoben. Ja, so, naja, feinfühlig und das sind halt die Empfindlichen so mehr oder weniger. Aber ich glaube, es gibt schon viele valide Studien, die sagen, dass man nicht unter einer Hochspannungsleitung leben sollte. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass bei so Freilandleitungen mit Höchstlasten, ja, mit Höchststrom, mit 800 kV, also 800.000 Volt, also ich kenne Leitungen, die haben 400.000, 300, 400.000, das ist das Doppelte nochmal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das unangenehm ist. Also ein kleines Beispiel nur, an der Isar führt eine große Straße drüber, die brummt im Sommer schon und im Winter ist die richtig am Knattern, wenn dann der Reif drauf liegt. Und wenn ich da mit dem Fahrrad durchfahre, ich bin ungefähr dann 8 bis 10 Meter von den hängenden Leitungen weg, die ist zwischen 2 großen Ständern, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe da mal kurz angehalten, habe ein Foto gemacht und wollte nur mal das Geräusch wahrnehmen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir das eingebildet habe, aber es war absolut unangenehm. Ich wollte nur noch raus aus diesem Summen und diesem Brummen. Und alleine die Vorstellung, dass man in unmittelbarer Nähe davon lebt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Aber deswegen machen wir ja dieses Gespräch, um über solche Gefahren uns erstmal bewusst zu werden.
Man weiß ja zum Beispiel auch, dass bei diesen Wechselstromtrassen, dass dann teilweise sogar, wenn die Grenzwerte unterschritten werden, das zu gehäuften Auftreten von Leukämie bei Kindern beispielsweise geführt hat. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die sollte man definitiv abklären, Leukämie, Parkinson. Ja, ja. Das sind für mich wichtige Dinge.
Und das sind eben die, wie gesagt, wenn der Bund eben jetzt parallel erst zu den ganzen Planungsgeschehen erst die Studien in Auftrag gibt, das ist einfach zu kurzfristig. Sie werden sicherlich über kurze Zeit nichts, denke ich mal, nichts Wesentliches rausfinden oder vielleicht, sagen wir mal, was man noch in der Wahrscheinlichkeit noch relativ vage ist oder sowas. Mhm, ne? Aber langfristig, wie gesagt, also mich hätte eben wirklich, ich habe wirklich rumtelefoniert, ich habe da einfach bei der Universität Freiburg hat zum Beispiel, also Freiburg mit EI, haben auch mal eine Kurzstudie gemacht hier über Gleichstromkabel in der Erde, aber das war bloß 10 Meter oder sowas. Also das ist nichts, ne? Und auch relativ kurz, ne? Also da kann man keine Aussagen treffen und jede Bodenbeschaffenheit ist auch anders. Und ich denke nicht, dass das Ding den Bodenlebewesen gefallen wird. Mhm. Und das war jetzt auch interessant, wo wir bei Herrn Altmaier waren. Man unterhält sich ja so unter den Bürgerinitiativen. Und da sagte auch einer zu mir, ja, meine Frau ist auch Tierärztin. Also kam er so ins Gespräch. Ich sagte, aber was den Aspekt, den Dieter sagte, das sind ja richtige Schleusen, um, sagen wir mal, Tiere, wie jetzt bei uns die Zecken oder sowas, die jetzt näher kommen, um entlang dieser warmen Trassen sozusagen bestimmten, Parasitenarten oder sowas jetzt hier sozusagen, jetzt Kanäle zu eröffnen sozusagen, die noch gar nicht im Norden waren oder bestimmte Erkrankheiten, die wir jetzt bloß aus exotische kennen, also wie bestimmtes dieses Westnilfieber und was es alles gibt. Mhm. Und dass entlang dieser etwas wärmeren Trassen doch die Vektoren, wie Mücken und sowas, besser überleben können und dann also diese Erkrankungen oder wie Malaria und sowas nach Norden auch schleppen können. Das also das, okay. Weil das okay. ist auch noch ein interessanter Aspekt, den man gar nicht weiß. Also wie sich denn das auf die Vektoren auswirkt, ne? die eigentlich zum normalerweise im deutschen Winter absterben würden.
Was heißt Vektoren in dem Zusammenhang?
Eine Mücke zum Beispiel. Wenn Sie jetzt Malaria bekommen, brauchen Sie ja einen Vektor, eine Mücke, die Sie sticht sozusagen, um Sie mit dem Malaria-Erreger zu infizieren. Ne? Ja. Oder, die Mücken, die normalerweise sterben die ja in unserem Winter ab. Ne? Ja, oder im Rheintal überleben sie vielleicht oder so. Ne? Aber nun, wenn diese Mücken also per Reise oder per Zug oder sonst was, ne? Also es ist ja nun internationaler Verkehr, also hier würden die normalerweise sterben, aber können sie jetzt überleben, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, entlang dieser Trassen zu überwintern. Ne? Also sowas. Ne? Das wäre auch ein interessanter Aspekt.
Es gäbe eine Ausbreitungsbewegung entlang dieser Hitzequellen, die dann
wäre vielleicht auch möglich.
Mit 35
Grad. Also auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Ja.
Das ist ein interessanter Aspekt.
Ja, es wird natürlich dann. Ich kenne es im Winter, wenn Fernwärmeleitungen verlegt werden und man sieht es an den Kanaldeckeln und an den Trassen, an dem Trassenverlauf, wo kein Schnee liegt. Also wenn die Gegend leicht angezuckert ist und alles nur so leicht verschneit ist, dann sieht man eben genau den Verlauf der Wärmeleitungen. Ja. Und ich könnte mir dann schon vorstellen,
weil das haben Sie im Winter jetzt das Bild, gehabt, ne?
Dass dann bei einem Erdkabel alles verschneit ist und da gibt es so einen trockenen Streifen, der da durch ist. Also aus der Tiersicht, also aus der Insektensicht habe ich das noch gar das nicht
kann
so sicher, gesehen.
Kann sicher positiv nur sein für die Tiere. Nee, wie gesagt, weil das ja auch dann, sonst ist es ja punktuell, Sie haben eine Stadt und dazwischen ist ja wieder nichts sozusagen. Ja, aber jetzt haben Sie ja eine durchgehende Leitung praktisch dann von ganz südlich, also oder sagen wir mal von der Isar eben, bis hoch an die Nordsee. So. Also Sie haben dann schon andere Aspekte.
Das ist ein Gedanke.
Also das, wie gesagt, das ist nicht mein eigener Gedanke, aber ich fand interessant.
wenn man jetzt den Betreibern und den Befürwortern dieser Trassen solche Argumente entgegnet, dann sind die natürlich gewappnet und haben natürlich Gegenargumente. Also Public Relations ist in diesem Bauvorhaben ein großer Faktor. Was sind denn da eure Erfahrungen? Mit was für Argumenten wird denn da euch begegnet, wenn ihr die konfrontiert mit euren Sorgen?
Also unser Netzbetreiber 50 Hertz, der war ja auch auf verschiedenen Märkten in der Region unterwegs. Unter anderem auch in Naumburg und da war ich auch da, inkognito sozusagen, und habe einfach mal ein paar unangenehme Fragen gestellt.
Also als besorgter Bürger und nicht als Vertreter der Bürgerinitiative?
Genau. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht bin, aber ich habe auch nicht gesagt, dass ich es bin. Ich habe einfach Fragen gestellt. Ja. Und das war sehr interessant, weil diese Leute wirklich sehr gut geschult sind. Die haben auf alles eine Antwort und unangenehme Fragen werden auch direkt sozusagen abgeleitet. Also das war wirklich interessant. Also prinzipiell kommt man mit den Argumenten dort schlecht durch. Ja, also es ist wirklich schwierig.
Habt ihr das Gefühl, das sind geschulte PR-Strategen, ja, die ja, also natürlich mit so einem Art geistigen Fragenkatalog im Inneren schon wissen, okay, also ich erinnere mich, ich habe mal als Jugendlicher bei einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet, nur ganz kurz, so ein paar Monate. Und wir hatten da im Training für die Telefonanrufe, hatten wir so eine Liste bekommen. Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe kein Interesse, ich habe kein Dings. Das waren 20 Punkte mit so einer Karteikarte an der Seite. Und man konnte wirklich, wenn er sagen, ja, ich habe gar kein das und das, dann zack, hat man die Seite aufgeschlagen. Ja, aber haben Sie schon bedacht, dass das und das ist? Also ja. PR-strategisch, das war Ende der 80er mehr oder weniger. Also es ist weit her und da ist viel passiert in der Zwischenzeit. Sind es eure Erfahrungen, dass da so wandelnde ja. Phrasenroboter stehen, die euch mit diesen Argumenten dann zutexten?
Was heißt Phrasenroboter? Das sind eigentlich rhetorisch und menschlich keine schlechten Leute. Also das ist, es wurde auch sozusagen darauf eingegangen, ja, ich kann das verstehen. In meiner Heimat beispielsweise, da wurde auch verschiedene Infrastrukturmaßnahmen ergriffen und jetzt sieht das nicht mehr aus wie früher und es ist gar nicht mehr lebenswert, ich fahre da nicht mehr hin und sowas. Aber wir brauchen das ja für die Energiewende jetzt und da muss man halt auch mal Kompromisse eingehen. Und das ist ja der Fakt. Es ist ja wahrscheinlich nicht nur für die Energiewende, diese Planungen.
Ja, aber jetzt kommt man uns ja mit dem Thema der Energiewende, mit dem Argument der Energiewende eben, dass man uns diese großen Stromautobahnen als Allheilmittel verkauft, weil durch den Überschuss an erneuerbarer Energie, durch die Windkraft im Norden, brauchen wir natürlich für den Süden diese Stromautobahnen. Kann es sein, dass es vielleicht zum einen gar nicht unbedingt so notwendig ist, weil die Energiewende an sich natürlich schon mal sehr fragwürdig ist. Ja, da können wir, das ist ein ganz anderes Thema. Aber gibt es vielleicht nicht auch ganz andere Gründe, warum man diese großen Stromautobahnen bauen möchte? Habt ihr da andere Informationen oder was ist da euer Sachstand?
Ja, also das im Endeffekt gehen ja diese Planungen, vor allem halt auch des Südostlinkes und des Südlinkes, auf europäische Vorgaben zurück. 2009 und dann wurde dieses Netzausbau-Beschleunigungsgesetz sozusagen beschlossen. Und also ich glaube, beim Südostlink und beim Südlink wurden 1:1 die Vorgaben der Europäischen Union sozusagen übernommen. Und ja, und da ging es aber eigentlich darum, dass man den Stromhandel in Europa vorantreibt. Das heißt, diese Trassen können im Endeffekt können dazu dienen, einfach nur wirtschaftlich den Interessen der Stromhändler zu dienen. Das heißt, da könnte auch dann fossiler Strom aus Skandinavien transportiert werden, Atomstrom aus Frankreich wird gehandelt. Und das sind Sachen, die man den Leuten nicht erzählt. Das ist nicht ehrlich.
Okay, verstehe. Also die Stromtrasse, die große Stromautobahn, nicht primär nur für die Energiewende. Ja. Zur Versorgung des Südens mit Windstrom, sondern auch für andere Möglichkeiten. Also sprich Handel mit großen Strommengen, was ja ein Geschäft ist heutzutage. Ja, das wissen absolut die meisten Leute gar
naja,
nicht.
Ich hab gestern gerade noch mal gelesen, also dieses europäische Netz wird zum Teil super mitgenannt. Man kann das auch recherchieren. Selbst bei Wikipedia gibt es dazu einen ordentlichen Eintrag. Da ist Europa überzogen wie so ein Spinnennetz mit solchen Großleitungen. Und Deutschland liegt nun mal in der Mitte.
Ja, und, als Transitland
sozusagen. Ja, als Transitland für den Strom. Na, also, und wie gesagt, also nur Ökostrom wird da sicherlich das nicht durchgeschickt werden. Also ist einfach, wie gesagt, universal einsetzbar. Und was ich interessant fand, also gestern bei der Recherche, dass man sicherlich, weil man einfach das Problem des Stromspeicherns in Mengen noch nicht gelöst hat. Heute stand zwar was in der Zeitung, dass hier in der Lausitz an der Stelle, wo das Kohlekraftwerk, die großen Kohlekraftwerke sind, Schwarze Pumpe und so, dass da jetzt ein großer Speicher gebaut werden soll. Aber an sich auf europäischer Ebene ist das noch nicht gelöst mit den Speichern. Und dass man, wenn das Netz so groß ist sozusagen, also gerade mit diesen mega leistenden Stromtransporttrassen, dann kann man das Netz als Speicher benutzen. Weil dann, weil die ja, sie haben ja das Problem, wenn sehr viel Strom auf einer Seite eingespeist wird sozusagen, dass es fast zum Blackout kommt, weil dann überreguliert wird sozusagen. Ne? Und dass, wenn man dann so ein Höchstspannungsnetz über ganz Europa hat, ist das dann schon der Speicher. Aber und das ist sicherlich die Intention vielleicht auf europäischer Ebene, dass man den Netzausbau so vorantreibt, weil man einfach physikalisch noch keine passable Alternative hat als Speicher. Mhm. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich bin, also ich bin Laie, ich bin kein Physiker. Ne?
Das
also,
mit dem Speicher ist so ein Thema. Ich habe mich
da
jetzt ziemlich schon beschäftigt damit. Es gibt bei den Grünen den Glauben, dass der Speicher im Netz eigentlich schon vorhanden sein kann, wenn man das eben ausbaut.
Genau.
Das ist meines Kenntnisstands nach ein Trugschluss. Also es ist zum gewissen Grad kann man gewisse Strommengen natürlich, wenn sie unterwegs sind, auch als Speicher betrachten. Aber das reicht niemals aus, um die ganzen Gigawattmengen, die wir haben, diese Gigawattstunden, das funktioniert einfach nicht. Ich habe ein witziges Interview gehört von der jetzigen Grünen-Vorsitzenden, von der Annalena Baerbock. Die hat sich eben darauf berufen, dass der Speicher das Netz selber sein soll. Und ein Elektroingenieur hat sie dann mal mit diesen Fragen konfrontiert. Und weder sie noch ihr Umfeld konnte sich irgendwie dann an dieser Diskussion beteiligen, weil es einfach Quatsch ist. Es funktioniert einfach nicht so in dem Sinn. Im kleinen Teil ja, aber nicht im großen Stil.
Aber ich denke, auf dem Gedankengebäude berührt diese Beschleunigung, es heißt ja auch nicht umsonst Netzausbau, Beschleunigungsgesetz,
ja,
also dieses Vorantreiben dieser Bauwerke. Und das eben, sagen wir auch gerade von der Seite, eben relativ ruhig erhalten wird, obwohl sie mit anderer Seite sehen, wie die Natur zerstört wird. Und die Auswirkungen gerade auf ökologische und auch auf die menschliche Gesundheit noch gar nicht geklärt ist.
Und es wird so viel Geld im Endeffekt in diesen Trassenausbau sozusagen
gibt's
gesteckt.
Gibt es da Zahlen?
Ich habe jetzt gelesen, dass mit diesen ganzen Wartungskosten und alles, dass das bis zu 28 Milliarden pro Jahr kosten kann.
Pro Jahr.
Ja, wie gesagt, das sind verschiedene Faktoren halt mit drin.
Ja, ja.
Ein Teil des Netzausbaus wird ja sozusagen auch von der Europäischen Union gefördert, was ungefähr so 0,3% sind. Und den Rest, der wird halt aufs Netzentgelt umgelegt, also so auf die Verbraucher, auf alle. Mhm. Und deswegen diese Argumentation, dass man sagt, ja, uns betrifft es nicht und so, im Endeffekt wird es
betrifft
alle betreffen.
Ja. Also es wird viel, viel teurer werden, der Strom noch teurer. Wir sind ja schon Spitzenreiter in Europa mit den Strompreisen. Ich glaube, in Skandinavien gibt es noch ein Land, entweder Schweden oder Norwegen, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die Energiewende hat uns bis jetzt Rekordstrompreise gebracht. Das ist das, was wir sagen können. Und ich bin mir sicher, wenn eine Leitung oder wenn ein Großbau, wenn so ein Vorhaben umgesetzt wird, dass die anfallenden Kosten nicht einfach von den Stromunternehmen selber getragen werden. Es wäre immer das Gleiche. Ja. Es wird im Endeffekt immer auf den Verbraucher umgelegt. Ja.
Nee, den Netzbetreibern ist das Recht, dass das Erdkabel wären und das ist etwas länger wird als geplant, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil Kosten sind etwa das Vierfache von Freileitung sozusagen, Erdkabel. Und der Netzbetreiber verdient auf jeden Fall. Es wird ihm ja bezahlt.
Garantierte 9% Rendite. Ja. Also das heißt, wenn die auch bei uns in der Region, die archäologisch ja bedeutsam ist, dann auf Widerstände stoßen und da muss jetzt erstmal eine Grabung sozusagen erfolgen.
Also irgendeine neue Tonscherbe drin, irgendwas Archäologisches, dann steht es erstmal, aber trotzdem verdienen
die
weiter.
Da freuen
die
sich, das ist für die okay.
Ja. Das ist auch kein schlechtes Businessmodell.
Ja, das ist ein sehr gutes. Ja, es ist auch interessant, also dass, sagen wir mal, der Bundesbedarfsplan wird auch durch den Netzbetreiber errechnet, wird dann von der Bundesnetzagentur geprüft oder mitgerechnet, aber die Hauptsache, in der Hauptsache werden die Bedarfe gerechnet von den Vorhabenträgern. Und da würde ich immer
und
gut
was ich jetzt auch meinte, dass so viel Geld halt investiert wird in diesen Ausbau, dann könnte man doch aber auch dieses Geld zum Beispiel halt in die Forschung stecken, um neue Speichertechnologien im Endeffekt zu fördern. Das wäre auf jeden Fall möglich. Mhm. Aber das macht man halt nicht. Und das hat meiner Meinung nach auch Gründe. Ich meine, man könnte das Netz ja auch dezentral ausbauen. Man könnte das Verteilernetz stärken sozusagen und es wäre auf jeden Fall drin. Also man könnte die Kapazitäten der nächsten Jahre decken.
Also das bestehende Stromnetz erweitern oder modernisieren und leistungsfähiger machen einfach. Das wäre zum Beispiel.
Ja.
Ich erinnere mich aus einem Punkt, den wir im Vorgespräch angesprochen haben, und zwar diese, ich sage es jetzt auch, wie sie in meinem Kopf so wahrnehme, diese Monstertrassen, ja, dass die einen Einspeisepunkt haben und einen Ausgabepunkt. Und dazwischen ist es sehr schwierig, da etwas abzutapfen. Nur von da nach da. Das heißt also, ich muss dann, um das wieder zu verteilen, wieder ins Netz sowieso einspeisen. Wäre es nicht sinnvoller, eben einen, wie du sagst, dezentralen Streckenverlauf anzugehen, um eben das auch gleichmäßiger zu verteilen?
Also wenn das sozusagen, wenn man von diesen Übertragungsnetzen sozusagen abrückt, dann kann man ja immer abnehmen. Also wenn das wirklich diese Verteilernetze sozusagen ausgebaut werden, dann wäre das immer möglich. Das ist ja auch der Vorteil. Und wenn man das dann noch kombiniert mit guten Speichern, dann
müsste es hoffentlich auch reichen.
Ja, denke ich auch.
Das ist ja, das Speicherproblem ist riesig. Also ich meine, die Erneuerbaren leisten bei weitem nicht das, was man sich davon versprochen hat. Also die aufgestellte Leistung an Windenergie kann maximal nur ein Fünftel oder ein Viertel überhaupt im Jahr abgerufen werden durch die Schwankungen von Wind und Einspeisung. Also wir müssten noch viermal so viele Windräder aufstellen und würden gerade mal auf 30 Gigawatt kommen, was nur ein Bruchteil, was auch nur ein Drittel ist von dem, was wir eigentlich haben. Das funktioniert einfach nicht. Also die Zahlen müsste ich jetzt aufrollen. Ich habe einen großen Vortrag darüber gehalten, vor kurzem erst, und das Ganze alles mal aufgedröselt. Die ganze Energiewende ist ein wissenschaftlich-politisches Märchen, um es mal sozusagen mit neutral ausgedrückt. Also ich will nicht von Betrug sprechen, sondern eine Kampagne, die auf das schlechte Gewissen der Leute abzielt, dass man sagt, hier, wir müssen die Welt retten, wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen eine Energiewende machen und so weiter. Und das beruht alles auf falschen wissenschaftlichen Datensätzen. Das ist das, was ich in meiner Recherche wahrnehme. Und insofolge, deswegen sehe ich diese ganze Monstertrassen-Debatte natürlich auch sehr, sehr bizarr, ja, weil wir über etwas sprechen, was wir im Endeffekt so gar nicht brauchen oder so gar nicht umsetzen können. Aber für euch als Betroffene ist es jetzt natürlich so eine Sache, ihr wollt nicht, dass das durch eure Region geht, aber was kann man denn jetzt tun, um das noch zu verhindern? Oder was würde es bedeuten, wenn man die Trasse verlegt? Weil dann ist das Problem ja nur irgendwo anders aufgeschlagen. Ja? Was ist da so eure Herangehensweise? Wie ist da der Sachstand?
Ja, wir haben eben eine Menge, also als das dann die Bürgerbeteiligung war sozusagen, wir haben versucht, alle möglichen Gremien, also wie gesagt vom Naturpark über Weinbauverbände überall, also die können Einwendungen machen sozusagen. Ne? Also man kann dann entsprechend das an den Vorhabenträger oder an die Bundesnetzagentur senden. Wir haben Untersuchungen gemacht zum Tiervorkommen, mag lächerlich sein, aber ist egal, Fledermäuse, dann geschützte Pflanzen und sowas. Bei sowas fängt man an so, ne? Und weiß dann Biber, Hamster, alles was man so hat. Und sozusagen, das muss dann vom Vorhabenträger untersucht werden. Und es gibt dann eine bestimmte Tabellen sozusagen, wo dann gewichtet wird. Das Höchste ist das Schutzgut Mensch sozusagen. Und dann kommt eben bestimmte Natur und Industrie und sowas. Und da kann man nur Argumente liefern und dann einfach sehen, was rauskommt. Ja. Mhm. Ja, aber was wir leider oder nicht so können, das ist nun, Sie kommen nun auch aus Bayern, wir organisieren nun nicht große Proteste und sowas, also jetzt die sichtbar sind. Das schaffen wir einfach personell nicht. Ne?
Es ist schwer, auch manchmal die Leute zu mobilisieren. Prinzipiell sind viele auch interessiert, wollen das auch nicht und sowas. Aber vielen fehlt irgendwo auch der Biss, sich dann so richtig mit einzubringen. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, dass doch schon der Großteil einfach hinter uns steht. Mhm. Aber wie gesagt, so jetzt aktiv die ganze Zeit dabei zu sein, das ist schwierig.
Ist das mangelndes Bewusstsein, also fehlende Informationen, die Leute einfach nicht haben? Oder ist es eine gewisse Lethargie oder so eine Trägheit in solchen Sachen? So, ach ja, wie gesagt, was soll ich denn schon machen, ja, das als Einzelner?
Ich glaube, viele Leute sind auch engagiert, aber ich meine, es brennt ja in vielen Gebieten, auf vielen Gebieten in diesem Land. Also das ist, die Leute rennen mit dem Wasser hin, aber sie können ja nicht überall hinrennen, sozusagen.
Okay, ja. Und, viele Brandherde, die man nicht alle löschen kann.
Wir haben ja in Ostdeutschland nun einiges schon an Umbrüchen erlebt, sozusagen, ne? Und auch an Problemen. Und da ist das, sagen wir mal, da ist dann die Reaktion dann anders eventuell als in anderen Regionen. Also das merke ich schon. Ja, das merke ich schon. Ne?
Gäbe es denn juristisch eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Ja. Was könnte man vor Gericht bewirken und wie müsste man das anstellen?
Also man muss, wenn dann der Vorhabenträger dann praktisch seine Unterlagen dann jetzt auslegt sozusagen, man hat ja nur eine ganz kurze Frist, ne? Also um dann Einwendungen zu machen, also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, jetzt das ist jetzt die Favoritentrasse und an dieser Trasse ist das und das zu finden und so wollen wir die Probleme lösen, da kann man dann mit Rechtsbeistand, dann könnte man dann Widersprüche einlegen oder Ähnliches oder das da Klage erheben zum Beispiel aus den und den Gründen, das kann man machen, ja.
Planfeststellungsanfang 2019.
Ja, müsste jetzt nächstes Frühjahr müsste es jetzt kommen,
Wie groß sind da die Chancen, da etwas zu bewirken? Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Weil die bieten dann wahrscheinlich 100 Anwälte auf und Man muss natürlich auch einen Anwalt finden, der eure Sachen vertritt.
Es geht um die Zeit. Schauen Sie doch, wie in Bayern, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was der bayerische neue Wirtschaftsminister nun, der Herr Aiwanger, wie er sich positioniert, ne? Also sozusagen. Mhm. Und es kann ja sein, wenn aus Bayern wirklich jetzt das Signal kommt, ja, er gibt sehr seine, sagen wir mal, als von den Bürgerinitiativen sehr unterstützter jetzt hier Minister nun an, dass jetzt die Trassen nochmal sehr überdacht werden oder die Notwendigkeit zum Beispiel gerade des Südostlinks, der wirklich problematisch ist sozusagen, auch von der Notwendigkeit her, dass er sagt, okay, aus bayerischer Sicht wird das nicht mehr unterstützt.
Ja, weil die Freien Wähler haben sich im Wahlkampf massiv gegen diese Trassen unterstützt. Ich habe das auf der Homepage gelesen von denen, das war Wahlprogramm und die wollen das auch umsetzen.
Und die drängen auch darauf, dass er danach sich richtet.
Weil die würden einen massiven Vertrauensverlust der Wähler verursachen, absolut, wenn die sagen, okay, die versprechen uns wie die anderen Parteien auch alles vor der Wahl und hinterher wird es nicht eingehalten. Ja. Ich glaube nicht, dass die sich das machen. Und der, wie heißt der, Aiwanger. Ja, der macht mir auch einen gut sortierten Eindruck, gerade so frei raus von innen her, der spricht von der Seele weg, glaube ich, vom Herzen. Das wird der auch nicht machen wollen.
Weil wenn der Südostling, wie gesagt, aus bayerischer Sicht nicht mehr gewollt ist, dann lohnt es sich für den Vorhabenträger einfach nicht, das mehr zu bauen. Mhm. Na, also dann, wenn der in Thüringen aufhören soll, Thüringen ist ein Land, was eine Linksregierung hat, auch die Linken haben in ihrem Bundeswahlprogramm als einzige Partei drin, dass sie diese Monstertrassen nicht unterstützen. Na? Und dann wird es problematisch. Ja. Mhm. Dann wird in Sachsen-Anhalt 100 Kilometer ja wozu.
Na? Ja, ich verstehe. Okay. Ja. Also sieht es eigentlich so vom Gefühl her gar nicht so schlecht aus, oder?
Zumindest wird das sicher von Vorhabenträgern ganz genau beobachtet, was jetzt in Bayern getan wird, denke ich schon. Okay,
also das haben wir sehr positiv bewertet. Aha. Ich meine, das steht jetzt im Koalitionsvertrag, glaube ich, nicht drin. Also das konnte die Freien Wähler nicht festschreiben, aber er drängt drauf. Also wir sind guten Mutes.
Ja, der Aiwanger ist ein Stachel im Fleisch der CSU. Die haben zähneknirschend dazu gestimmt, dass der dabei ist jetzt. Aber so ist das halt, wenn man die absolute Mehrheit verliert. Ja, wie kann man sich denn informieren bei euch? Gibt es Aktionen, gibt es ein regelmäßiges Treffen bei euch, wenn jetzt Leute unsere Sendung sehen, sagen, oh, das finde ich interessant, da will ich unbedingt mal mitmachen oder mich zumindest informieren. Trefft ihr euch regelmäßig oder wie macht ihr das?
Das nächste Treffen ist im Januar.
17.
Da das natürlich irgendwann geguckt wird, diese Sendung, können wir jetzt nicht sagen, wann das ist. Ist es regelmäßig? Es gibt ein regelmäßiges Treffen?
Es ist etwa alle 2 Monate sozusagen, alle 2 bis 3 Monate treffen wir uns im unsere Bürgerinitiative sozusagen als regelmäßigen Stammtisch. Wir haben schon einige im letzten oder in diesem Jahr durchgeführt. Wir machen das immer rechtzeitig auf unserer Facebook-Seite bekannt.
Ist der Ort immer gleich oder wechselt der?
Schloss Schenke-Goseck.
Schloss Schenke-Goseck. Okay, alles klar.
Und wir machen das auf Facebook rechtzeitig bekannt und auch in den örtlichen Medien, also in den Zeitungen. Na? Also machen wir das bekannt und weil wir können uns nicht jede Woche treffen, weil es gibt nicht jede Woche neue Erkenntnisse. Aber wie jetzt zum Beispiel, jetzt war die Wahl in Bayern und so, da haben wir im Januar mal wieder ein bisschen was zu erzählen und wieder was abzusprechen. Wir erwarten ja jetzt eben, dass der Vorhabenbetreiber eben seine Pläne jetzt hier zur Trassenfindung jetzt vorlegt. Das müsste jetzt eigentlich dann so im Januar, Februar sein. Die sind schon über ein halbes Jahr im Rückstand. Es hätte eigentlich schon dieses Jahr sein müssen, aber man hat ihn nun auf der ganzen Strecke, wir sicherlich auch ganz schön, geärgert sozusagen oder eben so viele Argumente gebracht, die erstmal alle abgearbeitet werden müssen. Und da hat sich das verzögert. Und dann müssen wir uns eventuell mal in kürzeren Abständen treffen. Das kommt immer darauf an, wie was anliegt sozusagen.
Genau. Ne? Wenn die Luft brennt, dann...
Dann treffen wir uns öfters.
Okay. Kann ich mir vorstellen, dass beim nächsten Mal mehr Leute kommen, wenn Leute uns...
Was wir eben leider bloß eben nicht machen, ist eben, ich sehe das immer in Bayern, das ist so wunderschön, die machen eben ihre Traktorenkursus und dann blockieren sie mal hier eine Straße und da, aber das ist uns nicht so gegeben, also sozusagen. Ne? Also dann öffentlich jetzt, es macht aufmerksam, aber in dem Sinne, dem Vorhabenträger interessiert das jetzt nicht, also ob ich das mache oder nicht. Und wir arbeiten eigentlich mehr auf Landes- und Bundesebene. Also wir sind in engem Kontakt mit unseren Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Also auch erstmal, damit die immer wissen, was bei uns los ist und damit wir auch wissen, was gerade zum Beispiel im Bund läuft. Also das ist sehr interessant, das muss man auch pflegen. Und auch im Landtag sollte bekannt sein, weil das Land ist eigentlich von dieser Planung im Großen und Ganzen ausgenommen. Es kann zwar Bedenken äußern, aber es hat nicht diese Hoheit, weil diese Gesetzgebung beim Bund liegt. Aber trotzdem, wenn man da schon Aufmerksamkeit erregt und die immer auf dem Laufenden hält, sind die auch etwas kritischer dem Bund gegenüber. Ne? Also das ist auch schon wichtig, durchaus. Ja.
Ja, also vielen Dank für das tolle Gespräch. Also ich habe jetzt einiges mitgenommen, vor allem in Sachen Vektoren. Ja, also das ist das ist wirklich ein Gedanke, der jetzt gerade irgendwie in mir geht, so dass das wirklich ein Punkt ist, der in unserer heutigen Zeit mit der Globalisierung, mit immer neuen Schädlingen, die da kommen, Bioinvasoren und so weiter. Es gibt seit ein paar Jahren bei uns diese rot-schwarzen kleinen Käfer. Das ist auch eine Wanzenart. Ich habe das neulich erst in einem Dokumentarfilm gesehen, dass das auch ein eingeschleppter Bioinvasor ist. Und wir haben auf unseren Wäldern in der Isar Zehntausende von diesen Dingern an manchen Bäumen kleben mittlerweile. Es ist wie eine Invasion, kommt mir das vor. Und da bin ich natürlich hellhörig, wenn ich dann höre, dass es durch so Stromtrassen vielleicht dann Verbreitungswege gibt, die sogar im Winter irgendwie
Ja, wir haben eben das Problem mit den Zecken, also die wirklich jetzt aus dem Süden gekommen sind. Und wir müssen jetzt, also aus meinem Bereich, mit Krankheiten rechnen bei den Tieren, die ich, also während meines Studiums hat man das mal gehört, dass es das irgendwo gibt, ne? Aber mittlerweile haben wir die.
Also es ist ein Punkt, den man nicht einfach so wegschieben könnte, sondern da gibt es auf jeden Fall Gesprächsbedarf dafür oder Handlungsbedarf seitens der Verantwortlichen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es in die richtige Richtung geht und dass euer heroischer Kampf gut ausgeht, ja, dass das für euch in eurer Region funktioniert. Danke für das tolle Gespräch und auch danke für das Engagement.
Dankeschön.
Ja. Wir danken. Und ja, liebe Zuschauer, nochmal hier eingeblendet diese lange Internetseite Bürgerinitiative Saale Unstrut gegen Stromautobahn.de. Da gibt es sämtliche Infos für alle Treffs und weiteren Informationen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, alles Gute. Tschüss.